Ja, es ist interessant, so wie Gott so die Impulse gibt und wie das eine zum anderen passt. Wir haben ja am letzten Sonntag etwas gehört von der Waffenrüstung Gottes. Und das ist immer ganz gut, wenn wir das noch ein bisschen nacharbeiten und sacken lassen. So die verschiedenen Ausrüstungsgegenstände, die genannt werden in der Waffenrüstung. Wir stehen im Kampf. Wir stehen im Glaubenskampf. Sonst bräuchten wir keine Rüstung. Es ist gut, wenn man den Feind kennt. Wenn man seine Taktiken kennt. Wenn man so verschiedene Fußballmannschaften voneinander hört oder wie auch immer, die beobachten sich ganz genau und gucken, wo ist die gegnerische Mannschaft, welche Lücken hat sie und wo können wir da eventuell irgendwie reinkommen. Und ich denke, das kann man auch im Geistlichen auch für uns annehmen. Und ich denke, wir wollen heute so ein bisschen mal darauf eingehen, was der Feind so an Strategien hat und was das Wort Gottes dagegen zu halten hat. Was ist das Wort Gottes? Welche Waffe wird in der Waffenrüstung gesagt? Was ist so das Schwert des Geistes, richtig. Also da müssen wir dann auch mit dem Schwert des Geistes und mit dem Schwert des Wortes auch lernen, damit umzugehen. Also ich denke, eine der stärksten Waffen des Feindes ist Entmutigung. Entmutigung, Verzagtheit bis hin zur Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslosigkeit gehört zu den beliebtesten Waffen des Feindes. Wenn er uns dahin gebracht hat, dass wir keine Hoffnung mehr haben, dann hat er meistens schon so den Fuß in der Tür. Hoffnungslosigkeit begegnet uns einem jeden von uns. Früher oder später. Ich wüsste nicht, ob es jemanden gibt, der sagt, ich war noch nie hoffnungslos. Hoffnungslosigkeit kommt irgendwann in unserem Leben vor. Konkret. Manchmal sind es die äußeren Lebensbedingungen wie Arbeitslosigkeit, wie Einsamkeit, finanzielle Engpässe. Das kann alles dazu führen, dass wir hoffnungslos werden. Partnerschaftliche Beziehungen. Ich habe mir aufgeschrieben, mein Ehepartner, meine Kinder, meine Eltern, meine Umwelt ändert sich nicht. Alles das kann uns hoffnungslos machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr da an irgendeinem Punkt sagt, Mensch, genau das ist der Punkt. Ich wünschte mir so, dass mein Ehepartner anders mit mir umgeht, meine Kinder anfangen würden, sich nach Gott auszustrecken. Meine Eltern ändern sich auch nicht, obwohl ich schon so lange für sie bete oder so. Also da kann sich Hoffnungslosigkeit breit machen. Noch schwieriger wird's, wenn wir merken, wie wir selbst mit uns zurechtkommen. Seid ihr schon mal verzweifelt gewesen, so bei der Sicht auf sich selbst? Ich möchte mich ja ändern, aber ich schaffe das nicht. Also ich habe solche Punkte. Und da kann man manchmal vielleicht die weiße Fahne hissen und sagen, also ich mag nicht mehr, ich möchte gerne, aber ich kann nicht. Oder auch Einschränkungen durch Krankheit oder durch Behinderungen, das kann uns auch hoffnungslos machen. Wir hören von Menschen, die von einem Moment auf den anderen eine schlimme Diagnose bekommen und denen wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Auch unsere noch nicht erfüllten Gebetserhörungen können uns auch so an in Richtung Hoffnungslosigkeit drängen. Wie lange hast du schon für eine Sache gebetet und sie hat sich noch nicht erfüllt? Da kann man ganz schnell mal die Hoffnung aufgeben. Wie gehen wir damit um? Wenn sich Hoffnungslosigkeit bei uns einnistet, habe ich geschrieben, einnistet, stellt euch so vor, so ein Vogel nistet sich irgendwo ein, macht sich so seine Wohnung da drin, dann kann sich das breit machen. Dann kann sich das breit machen und dann kann das Bestandteil unseres Lebens werden. Oder ich, ein anderer Vergleich, Hoffnungslosigkeit ist wie Unkraut. Wenn du Unkraut im Garten nicht bekämpfst, innerhalb von kurzer Zeit hast du viel Unkraut und nichts von dem, was du gerne wachsen sehen möchtest, entwickelt sich. Also Hoffnungslosigkeit ist so ein Punkt, den der Feind gerne benutzt. Diese Predigt heute soll dazu dienen, uns Mut zu machen, die Hoffnung niemals aufzugeben. Dazu soll die Predigt heute dienen. Der Schlüssel zu dieser Haltung liegt bei uns. Wir sind letztlich dafür verantwortlich, ob wir unsere Hoffnung aufgeben, ob wir hoffnungslos bleiben oder ob wir den Hoffnungsschimmer, der oft genug da ist, sehen und uns darauf einlassen. Wir können uns in guten Zeiten, und ich hoffe, dass es uns allen gut geht heute, dass heute hier noch kein Hoffnungsloser ist, aber in guten Zeiten können wir uns auf die Zeiten vorbereiten, die auf uns zukommen. Und jeder muss damit rechnen, dass so eine Situation sich ereignet im Leben, wo plötzlich wir gefordert werden. Oft reicht es schon, den Hoffnungsschimmer, das kleine Licht überhaupt zuzulassen. Also ich habe euch mal ein bisschen was mitgebracht. Also hoffnungslos kann man so sehen, so als Adverb, mit trauriger Miene, oder du kannst auch ein hoffnungslos sehen. Du hast das Gute losgezogen. Das hoffnungslos gezogen. Da wollen wir heute uns ein bisschen mit beschäftigen. Paulus erwähnt am Abschluss des Hohen Liedes der Liebe, kennt ihr sicher alle, 1. Korinther 13, das Hohe Lied der Liebe, die Hoffnung als eigenständige Größe. Mit Glaube und Liebe. Der Bibelvers ist: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Es sind also drei Dinge, die zusammengehören. Glaube, Hoffnung, Liebe. Hoffnung ist noch nicht Glaube. Soweit reicht die Hoffnung noch nicht. Aber ich habe mir aufgeschrieben, man könnte die Hoffnung als Wegbereiter zum Glauben ansehen. Wegbereiter sind ja wichtig. So wie Johannes der Täufer den Weg für Jesus bereitete, so könnte man auch die Hoffnung als Wegbereiter für den Glauben ansehen. Ich habe hier so ein kleines Bild gefunden. Das kann man mal ein bisschen auf sich sacken lassen. Also das kleine Männchen ganz oben in der ersten Zeile ist offensichtlich hoffnungslos von der Haltung. dann wacht dieses Männchen auf und fängt an, Hoffnungslosigkeit in die richtige Richtung zu schieben. Es wird immer weniger hoffnungslos und es bleibt die Hoffnung über. Also ich denke mal, könnt ihr das sehen? Okay. Kann man sich so ein bisschen dran erfreuen. Finde ich also sehr, sehr aussagekräftig. Wenn die Hoffnung aufwacht, geht die Verzweiflung schlummern. Hoffnungslosigkeit lähmt und raubt uns jede Kraft. Wer das schon mal kennengelernt hat, der weiß, man liegt dann in der Ecke und ich habe keine Lust zu nichts, komme bitte jetzt nicht mit irgendwelchen Sachen. Dann ist jede Kraft und jede Lust zur Arbeit oder irgendetwas zu tun schon dahin. Aber Hoffnung mobilisiert uns wieder. Wir bekommen neue Kraft und Lebensmut und können aktiv gegen den Frust angehen. Wie das gehen kann, wollen wir uns gleich an zwei Beispielen aus der Schrift ansehen. Wenn ich mich in einer aussichtslosen Lage befinde, auf wen setze ich dann meine Hoffnung? Das ist die Frage. Wir haben ja schon einen Zuspruch bekommen heute Morgen. Anscheinend sieht Gott in die Herzen und hat gemerkt, heute ist jemand da, der Zuspruch braucht und hat Nicole diesen Impuls gegeben. Also wenn wir Hoffnung brauchen, wenn wir Ermutigung brauchen, dann müssen wir wissen, die richtige Ansprechadresse. Einer, der in eine menschlich gesehen hoffnungslose Situation geriet, war der Prophet Jona. Ihr kennt sicher die Geschichte von Jona, kriegt man meistens in den Kindergottesdiensten ja gerne mit auf dem Weg. Gott gab Jona den Auftrag, in Ninive ein Strafgericht Gottes zu verkündigen. Nun stell dir mal vor, Gott gibt dir diesen Auftrag, stell dich hin in Preetz und verkündige ein Strafgericht Gottes. Kein leichter Job. Also ich würde mich nicht danach reißen. Eigentlich ist es schon unser Auftrag, wir können das ja auch in anderer Form machen. Aber Jona wusste ganz genau, das möchte ich nicht. Den Job, Gott, den kannst du jemand anders geben, aber rechne nicht mit mir. Ich mache mich auf den Weg, hacken Porsche und weg. Er floh vor diesem göttlichen Auftrag und stieg in ein Schiff, das ihn in für ihn aus seiner Sicht unerreichbare Nähe unerreichbar machen für Gott machen sollte. Das Schiff geriet in einen fürchterlichen Sturm, so dass alle auf dem Schiff anfingen, zu ihrem Gott zu beten. Da war das eine bunte Mannschaft. Alles nicht alles Gott. Gläubige Menschen, sondern jeder hatte so seinen eigenen Gott und sie fingen an, ihren eigenen Gott anzurufen. Der Jona hatte ihnen aber gesagt, ich bin auf der Flucht vor dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und die Leute wussten auf einmal, Mensch, das könnte einen Zusammenhang geben, der Sturm. Und sie kommen auf Jona, sie werfen los. Warum der Sturm da ist, Jona muss Farbe bekennen und bekennt dann auch, dass er auf der Flucht ist vor Gott. Er wusste ganz genau, was sich hier abspielte. Gott war im Spiel. Gott war im Spiel. Das Interessante ist, ohne dass es seine Absicht war, die Schiffsmannschaft zu evangelisieren, sag ich mal, bewirkte er dadurch, dass er seinen Gott bekannte, dass die Leute anfingen, auch diesen Gott anzurufen. Sie ließen also ihre eigenen Götter beiseite. Und dann, widerwillig, tun sie das, was Jona ihnen als Lösung rät. Werft mich über Bord, ich bin der Grund für den Sturm. Jona muss ein ziemlich harter Knochen gewesen sein. Er sagte sich wahrscheinlich, bevor ich diesen Job, den Gott mir da aufgetragen hat, bevor ich den mache, gehe ich lieber unter. Er hätte auf dem Schiff, hätte er Buße tun können. Und ich denke, Gott hätte ihn sicher erhört, wenn er Buße getan hätte auf dem Schiff und hätte wahrscheinlich den Sturm gestillt. Aber Jona sagte, mir egal, werf mich über Bord. Also ich gehe lieber unter, als den Job zu machen, den Gott mir aufgetragen hat. Lieber ertrinken, als selbst Buße tun vor Gott. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Er hatte einen großen Fisch parat, der Jona im Ganzen verschluckte. Und spätestens jetzt war für Jona jede Hoffnung dahin. Keine Hoffnung auf irgendeine Hilfe. Ich lese mal das vor, wie es geschrieben steht im Jona, dass wir so ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie es dem Jona da gegangen ist. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott. Jetzt kommt Zitat in Anführungsstrichen, das, was Jona betet. Oder was Jona berichtet hat. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste. Und er antwortete mir in meiner Not. Ich war dem Tode nahe, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. In die Tiefe hast du mich geworfen, mitten ins Meer, rings um mich herum türmten sich die Wellen auf, die Fluten rissen mich mit und spülten mich fort. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen und ich würde deinen heiligen Tempel nie wiedersehen. Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetang schlang sich mir um den Kopf. Bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich heraufgezogen und mir das Leben neu geschenkt. Jetzt kommt die wichtige Stelle. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, Hoffnungslosigkeit, als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich. Das war der Punkt, das war der Knackpunkt. An dem Punkt dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die er doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ein interessanter Satz, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich aber will dir Danklieder singen, also Lobpreis, ich weiß nicht, ob man eine Gitarre dabei gehabt hat, wahrscheinlich nicht, und dir meine Opfer da bringen. Was ich dir versprochen habe, will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten, Ausrufezeichen, Aussage Ende. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Meeresufer auszuspeien. Manchmal muss man das einfach mal auf sich sacken lassen und sich in die Lage des Jona hineinversetzen. War jemand schon mal kurz vorm Ertrinken? Hat das schon mal jemand so erlebt? Wenn man im Freibad ist, ist ja okay, weil da sind ja meistens Leute drumherum. Aber stell dir vor, mitten auf dem Meer. Sie schmeißen dich über Bord. Du siehst das Schiff in der Ferne langsam verschwinden und du bist alleine im Meer und fängst an abzusaufen. Kommen die Berge, die Wellenberge und dann geht's bergab. Geht's in die Tiefe. Und das interessante, Seetang umhüllte mein Haupt. Ich glaube, da hat Gott eine ganz geschickte Methode gehabt, um Jona zu bewahren vor dem Fisch, dass der Fisch ihn da nicht irgendwie verletzte oder so. Also der war offensichtlich eingehüllt in Seetang. Also so reinge- und der große Fisch kam und schluckte ihn mit einem großen Schluck. Und er befand sich plötzlich im Fisch. Das muss man ja erstmal realisieren. Was dann so alles passiert, ne? Da kommt Seewasser rein, da kommt alles Mögliche mit rein. Wie das funktioniert hat, können wir Jona mal fragen, wenn wir ihn im Himmel begegnen, wie ihm das so gegangen ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das aussieht. Aber wichtig ist der Punkt, dass er hoffnungslos wurde und er wusste ganz genau, hier ist entweder Ende der Fahnenstange für mein Leben oder hier greift jemand ein. Da dachte ich an den Herrn, als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn. Leute, ihr könnt alles vergessen, was ich euch heute Morgen sage, aber an dem Punkt, das möchte ich euch ins Herz brennen. Wenn eine Situation kommt, die euch angreift, wo ihr keine Hoffnung mehr habt, dann denkt an den Herrn. Es gibt einen Gott, der helfen kann. Es gibt einen Gott, der immer noch einen Ausweg hat, auch aus einem Unterseeboot. Wer hat den Film schon mal gesehen? Das Boot. Kennt ihr die Situation, ne? Als sie da unten auf dem Grund liegen, ne? Hoffnungslos. Und Jona muss sich ähnlich gefühlt haben. Vielleicht noch ein bisschen bewegter. Und dann kommt die Rettung und Jona erlebt, dass der Fisch ihn ausspeit und er kann den Auftrag, den er bekommen hat, von Gott ausführen. Im Bauch des Fisches schrie Jona zu Gott und tat Buße über seinen Ungehorsam. Das war das Einzige und Beste, was er tun konnte. Wenn Gott ihn jetzt im Fisch hätte sterben lassen, dann wäre nach seiner Buße jedenfalls seine Seele gerettet gewesen. Wisst ihr warum? Wenn wir unsere Sünde bekennen, so steht es geschrieben, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Zwar Neues Testament, aber galt auch damals schon. Wenn man Buße tut, dann wird man gerettet. Gott erhörte Jona. Es spielt keine Rolle, wo wir uns befinden. Gott hört unser aufrichtiges Gebet. Gerade jetzt habe ich in den Nachrichten gelesen, dass es einen Urlauberflug gab. Er sollte nach Rom und die kamen in Turbulenzen und mussten einen anderen Flughafen aufsuchen. Und während dieser Turbulenzen gab es, glaube ich, keinen Ungläubigen mehr an Bord. Dann Not lehrt beten, Geschwister. Not lehrt beten. Wenn da plötzlich alles schief geht, dann fangen wir an, Gott zu suchen. Der Paulus, der hat das in Römer 5 folgendermaßen ausgedrückt. Durch ihn, durch Christus, haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, die Jona auch erwähnt hat. Haben wir Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Da kommen wir gleich nochmal gedanklich drauf zurück. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Überleg mal. Paulus schreibt hier, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Hat jemand schon mal so den Paulus-Film gesehen? Es gibt einen Paulus-Film, glaube ich, auf ERF oder wie auch immer. Welche Bedrängnisse Paulus bis dahin schon durchgehabt hat. Und er sagt hier, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Also Paulus hatte schon diese Schritte durchlaufen und er wusste ganz genau, wovon er spricht. Und jetzt kommt dieser wunderbare Satz: Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Einprägen. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Da kann man doch nur sagen, wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Als ich das so mit dem Jona in der Predigtvorbereitung vor Augen hatte, fiel mir ein, dass der Paulus ja eine ähnliche Situation durchlebt hat. In der Apostelgeschichte 27 lesen wir, dass sich Paulus auf seiner Reise nach Rom auch auf einem Schiff befindet und dann in einen Sturm kommt. Nun ratet mal, wie lange dieser Sturm ging. Wisst ihr das? Was das einmal zufällig? 14 Tage. Wer ist schon mal seekrank gewesen? Wie schnell wolltet ihr wieder gesund werden oder wolltet, dass der Sturm aufhört? Also ich hab das auch selbst erlebt. Eine halbe Stunde war schon genug. Das Essen kam wieder über Bord oder wie auch immer. Nun stellt euch mal vor, 14 Tage, Geschwister. 14 Tage richtig fetter Sturm, knackiger Sturm. Ich kann das mal kurz vorlesen. Der Sturm war so stark, dass die Besatzung am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord warf. Tags darauf sogar die Schiffsausrüstung. Also Ladung erstmal weg, Schiffsausrüstung, alles, was nicht nieten- und nagelfest war, ab über Bord, damit das Schiff leichter wird. Tagelang sahen wir weder Sonne noch Sterne und damit war keinerlei Orientierung möglich. Der Orkan tobte so heftig weiter, dass schließlich keiner mehr an eine Rettung glaubte. Nun weiß ich nicht, ob Paulus sich damit einbezogen hat oder ob er tatsächlich in der Situation noch Hoffnung hatte. Er hatte einen Hoffnungsschimmer, hatte er. Wisst ihr warum? Weil er eine Zusage hatte, du wirst nach Rom gehen. Und er war auf dem Weg nach Rom, aber er war noch nicht in Rom. Aber wenn ihr nach einer Woche Sturm, weiß ich, wo dann der Glaube steckt. Ich glaube, der Paulus, der hat da eine echte Herausforderung erlebt. Während dieser ganzen Zeit, wird hier geschrieben, hatte keiner etwas gegessen. Wozu auch? Es wäre sowieso wieder rausgekommen. Da sagte Paulus zu der Schiffsbesatzung, ihr Männer, es wäre besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört und in Kreta überwintert. Dann wäre uns dieses alles, alle Gefahren und Schwierigkeiten erspart geblieben. Und jetzt kommt aber jetzt Paulus und jetzt der richtige Mann Gottes. Doch jetzt bitte ich euch eindringlich, gebt nicht auf. Keiner von uns wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und diene. Er sagte, fürchte dich nicht, Paulus. Du wirst vor den Kaiser gebracht werden. So hat es Gott bestimmt. Und auch alle anderen auf dem Schiff wird Gott deinetwegen am Leben lassen. Deshalb hab keine Angst. Und jetzt, so wie Hoffnung sich multiplizieren kann. Ich vertraue Gott, sagt Paulus. Ich vertraue Gott. Und nach all dem, was er jetzt der Schiffsmannschaft gesagt hat, es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat, wir werden auf einer Insel stranden. Ich glaube, da haben die anderen auch Hoffnung geschöpft. Der Paulus, der hat eine Zusage bekommen Und da können wir auch drauf hoffen. Und es hat sich so ereignet. Also noch einmal, wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Wohl dem. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß wohl, sagt Gott, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Also nicht nur für die aktuelle Situation schenkt Gott uns Hoffnung, sondern für die Zukunft schenkt Gott uns auch Hoffnung. Das ist noch eine andere Perspektive. Die möchte ich zum Abschluss der Predigt noch mit in unser Gedächtnis hineinbringen. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Die Hoffnung, die Gott uns anbietet und schenken will, gilt nicht nur für unsere aktuelle Situation, wo wir Hoffnung brauchen, sondern schließt unsere Zukunft mit ein. Es gibt eine Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und das lesen wir dann auch. Jetzt muss ich die Stelle da lesen. Durch ihn haben wir auch Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott uns geben wird. Das ist also über unsere aktuelle Situation hinaus. Nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, das hatte ich ja eben schon gelesen, das hat Paulus geschrieben, Bedrängnis Geduld wird, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das haben wir eben schon gehabt. Und jetzt kommt dieser Satz aus Kolosser 1, Vers 5. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, und beten alle Zeit für euch, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit liegt im Himmel. Das ist die Zukunft. Die Hoffnung auf das, was noch kommen wird. Wir haben eine lebendige Hoffnung, Geschwister. Ich möchte zum Schluss kommen mit diesem Wunsch und diesem Segenswunsch aus Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du noch nicht reich bist an Hoffnung, hier ist die Zusage. Du kannst sagen, Gott, für meine aktuelle Situation will ich meine Hoffnung auf dich setzen, aber meine Perspektive soll auch dahin gehen, dass ich eines Tages in deine Herrlichkeit hineinkomme, mit dem Herrn verbunden zu sein. Ich habe noch ein letztes Bild mit einem Zitat von Spurgeon. Die Lampe der Hoffnung ist nicht abhängig davon, dass ihr von außen Öl zugeführt wird. Ihr Licht wird durch die Gnade Gottes gespeist. Spurgeon ist einer der ganz bekannten Verkündiger und hat diesen Satz geprägt, den kann man sich auch einprägen. Die Lampe der Hoffnung ist nicht abhängig davon, dass ihr von außen Öl zugeführt wird. Also diese Sprüche, die wir kennen, Kopf hoch, wird schon werden, das sind so Sachen von außen. Aber wenn das Licht, ihr Licht wird durch die Gnade Gottes gespeist, also wenn Gnade Gottes uns die Hoffnung auslöst und stärkt, dann sind wir auf der guten Seite. Wollen wir noch danken dafür? Vater, wir danken dir, dass du uns kennst, auch in unseren Situationen, wo wir angefochten sind durch Hoffnungslosigkeit. Und wir danken dir, dass du uns zusagst durch dein Wort, durch das, was wir gehört und gelesen haben, dass du ein Gott bist, der uns neue Hoffnung schenkt. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass das, was dir wichtig ist, heute in unseren Herzen Wurzeln schlägt. Dass besonders in den Situationen, Herr, wo es uns dreckig geht und wo wir kein Licht sehen, kein Land sehen, dass wir dann an dich denken, an deine Kraft, an deine Macht und an deine Möglichkeiten. Segne du uns und leite du uns durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Sollte jemand heute hier sein, der sagt, Mensch, das klingt gut, möchte ich haben, wir können nachher noch zusammen beten.